Wir sind im Modus.
Wir sind so im so leer genug, aber gleichzeitig motiviert. Wir sind nicht zu klug gerade.
Ja.
Aber okay. wir können noch denken. Nicht wie jemand, der. Aber kennst du das nicht, wenn man irgendwie so 3 Nächte nicht geschlafen hat und dann noch so überdreht wird?
Dann hat man wenigstens das Gefühl, man ist sehr, sehr klug. Es gibt so einen Zustand, in dem man dann so komplett auf Autopilot ist und sich so zuguckt, wie man dann so dasteht und Witze macht und so. Ich habe in dem Zustand schon so Vorträge gehalten teilweise.
Kokainrausch heißt dieser Zustand. Wenn man einfach so dasteht und sich von außen selbst zuguckt, wie man geil funktioniert, obwohl man 3 Tage nicht geschlafen hat. Das beschreibt Ansgar gerade.
Ja, ich lebe jetzt in Berlin. Da ist, ich bin einfach zu höflich, um nicht kokainabhängig zu werden, weil wenn mir das jemand anbietet, sage ich, naja, bitte, gerne, immer her.
Kamerad.
Genau.
Was wolltest du erzählen?
Im Wesentlichen sage ich ja.
Okay. Stimmt. Stimmt. Du wolltest eigentlich, dass wir über wollen. Ich würde sagen, wir sagen es jetzt nur bei 3. Hä? Und dann ist das Thema durch.
Ich habe keine Ahnung, was
das C-Wort. 1, 2, 3. Corona. Muss man noch irgendwas dazu sagen?
Nee.
Eigentlich nicht,
oder? Max und ich sind zusammen in Quarantäne und werden euch jetzt...
Stottern wir auch nur noch.
Wir stottern nur noch. Wir haben eigentlich mega Bock rauszugehen, aber wir dürfen nicht. Und deswegen nehmen wir jetzt Männerkitsch auf.
Podcast aufnehmen ist wie Corona haben, ist das, was wir euch gerade damit erzählen wollen. Und wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns in Quarantäne seid. Intro.
Guckst du viele YouTube-Schmink-Tutorials?
Ich gucke wahnsinnig viele YouTube-Schmink-Tutorials, ja.
Das ist Max Dalbert an meiner Seite. Er ist heute wieder fabulös geschminkt und in einem grauen Rollkragenpullover. Ich bin Ansgar Riedes, ich bin in einem schwarzen Rollkragenpullover. Und wir sind Männerkitsch zusammen.
Hey, 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 hey! Männerkitsch! Ja, ich wische mir kurz das Mascara aus den Augen, weil ich nämlich einen längeren Monolog vorbereitet habe.
Oh je.
Und ich weiß noch gar nicht, ob wir überhaupt dafür bereit sind, beziehungsweise ob ihr da
für bereit seid. Ob die Welt für dich bereit ist.
Oder? Wir haben geführt bei den letzten Podcast-Folgen, erstmal hatten wir immer so 15 Minuten so, okay, wir kommen jetzt kurz in der Realität an, wir sprechen ein bisschen über die witzigsten Headlines, die so passiert sind, und über Schwefeleier. Aber heute habe ich das Gefühl so, ne, heute geht's mal richtig los.
Ja, dann leg vor.
Mal gucken, ob dann die Folge einfach nur 11 Minuten lang wird. Das ist ja natürlich witzig. Wir haben letztens ein Gespräch geführt über unseren Podcast unter anderem. Und dabei haben wir auch unter anderem über unsere Väter gesprochen. Und ich fand das Gespräch irgendwie ganz schön, so als Anlass, um nochmal mir Gedanken darüber zu machen, über den Podcast selbst, aber natürlich auch über die Themen, die wir besprechen, aber auch die Themen, die wir vermeiden. Da musste ich daran denken, dass ich selber, wenn mich zum Beispiel jemand fragt, was ich mal gern für ein Vater sein werde, dass ich totale Angst habe immer vor dieser Frage, weil ich, so wie ich mich retrospektiv erinnere an Erlebnisse in meiner Kindheit, immer das Gefühl habe, dass es auch gleichzeitig Eltern zu sein so ein unfassbar undankbarer Job ist. Lass mich ein Beispiel nennen. Vor so ungefähr 10 Jahren, vielleicht war es ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, haben meine Eltern sich so relativ viel gestritten. Da lief es gerade nicht so gut. Und ich bin in die Küche gekommen und mein Vater saß gerade da und ich habe gesehen, dass der scheiße drauf ist. Und dann habe ich ihn gefragt, was los ist. Und er meinte, ja, ich überlege gerade, ob deine Mutter und ich uns trennen werden.
Wow.
Und ich war so, Alter. Und ich war natürlich unfassbar sauer. Ich habe dann auch so eine Woche nicht mit ihm geredet. Und fies finde ich daran, dass das war ein Moment der Schwäche seinerseits, den jeder Mensch mal hat. Der aber dadurch, dass ich in dem Moment sein Sohn war, dass ich irgendwie 15 oder 16 Jahre alt war, Und dass es ein so krasses Ding für mich natürlich wäre und wäre es ja für ihn auch gewesen, hat sich dieser Satz so krass eingeprägt. Und ich glaube, das meine ich damit, wenn ich sage, dass ich Angst davor habe, Vater zu werden, dass ich dass so Kindergedächtnisse so wenig verzeihen, falls es Sinn ergibt.
Ja, oder zumindest so, dass einzelne Momente so eine Riesenauswirkung haben. Erstens das und zweitens, dass man ja auch wahnsinnig viel lernt, einfach indem man sich Zeug abguckt, was die Eltern unbewusst machen.
Darüber kommen wir dann jetzt wieder zu unserem Podcast, wo ich nämlich finde, dass wenn wir jetzt zum Beispiel eine Überlegung, die wir beide schon oft hatten, wie viel wollen wir über unsere Eltern reden, wie viel wollen wir gerade jetzt beim Thema Männlichkeit über unsere Väter reden, und dass wir da immer dann doch einen gewissen Schritt zurück machen, ja, weil ich einfach denke, dass wir für uns den Anspruch haben können, als erwachsene Wesen immer nochmal alles, was jetzt vielleicht in der Vergangenheit passiert ist, als Vergangenes zu betrachten und dann zu schauen, wie wir heute dazu stehen. Im Kern aber die Idee des Podcasts ist, darüber hinaus zu wachsen. Also gerade nicht zu schauen, was wurde uns mal in der zweiten Klasse gesagt, wir sollen unser Fleisch essen, sonst sind wir kein richtiger Mann und darum sind wir jetzt heute so verunsichert in unserer Männlichkeit, weil das ist weder konstruktiv, noch glaube ich, dass es besonders erwachsen ist, oder? Also sicherlich kann man das nicht verallgemeinern, es gibt natürlich Traumata, die mit Eltern zusammenhängen, wo man nicht sagen kann, ja sei halt erwachsen und wachse darüber hinaus, viel Spaß, aber ich glaube, dass eine gewisse Abgrenzung ja schon mal in der Pubertät von ganz alleine passiert und dass dieses erstmal nochmal abchecken, was haben meine Eltern mir mitgegeben, aber was will ich davon überhaupt nehmen und was finde ich daran überhaupt gut, ist ja, oder hoffe ich zumindest, dass es bei vielen oder bei den meisten Menschen ein normaler Teil des Heranwachsens ist. Und so finde ich eigentlich auch für unseren Podcast, dass wir praktisch schon ein postpubertärer Podcast sind, in dem wir praktisch gerade diese kindliche Perspektive versuchen zu berücksichtigen und natürlich auch zu schauen, was Filme zum Beispiel Kindern beibringen können, was Bücher Kindern beibringen können. Mhm. Gleichzeitig aber selbst, wenn wir hier davon reden, dass wir irgendeine Form von Vision von moderner Männlichkeit haben wollen, da erstmal vorandenken wollen.
Ja, und wir zielen ja auch nicht so ganz extrem auf das Private. So. Also so selbst unsere Folge über Sex war ja jetzt nicht super explizit über irgendwelche Bettgeschichten, die wir neulich mal hatten.
Ja.
So, also das ist ja eigentlich meistens unser Ansatz, dass wir versuchen, so zwischen, also alltagsnah, aber jetzt auch nicht so hyperprivat zu sein, weil ich glaube, dass es, Männlichkeit ist natürlich ein Thema, was immer dabei ist, so, also so es läuft eigentlich fast immer in allen Lebensbereichen so nebenher. Und wir haben ja auch schon über sehr unterschiedliche Erfahrungen so gesprochen, aber ja, dann, also dann manchmal geht es auch einfach darum, auch Leute in unserem Umfeld zu schützen. So, also das, also ich glaube, wir haben beide ja doch so ein ganz gutes Verhältnis zu unseren Familien, sodass wir die nicht einfach dann hier im Podcast
einladen und fertig machen oder so.
Zum Beispiel. Oder einfach da hier eigentlich nur drüber reden, wie schlimm unsere Familien gewesen seien oder was für, genauso wie du sagst, also was für kleine Momente wir denen vorwerfen wollen.
Ja.
So, sondern das ist ja immer eher, und also auch, ich denke mir auch oft, dass es eigentlich, selbst wenn man solche Momente hat, in denen man, die man irgendwie ja die man der eigenen Familie irgendwie noch, mit dem man klarkommen muss aus der eigenen Familie, gibt es diese Momente genauso auch in der Schule und bei gleichaltrigen Freundinnen und Freunden und so weiter. Also ich glaube, das ist auch immer zu kurz gegriffen, das alles so ganz extrem auf die Familie zu beziehen. Auch wenn es natürlich ein großer Teil ist, gerade in so kindlicher Männlichkeitsprägung.
Ja. Und darum, genau.
Allerdings sind wir auch einfach nicht Sigmund Freud, der einfach immer sagt so, oh, du hast ein Problem, ja, Kind, Kleinkind, Sex.
Offensichtlich, ja.
Ja.
Und dass vielleicht die Geschichten, wenn wir denn jetzt mal so bei Küssen oder wenn es um Daten geht oder so, wenn wir dann mal was von uns erzählen, habe ich da aber auch schon immer das Gefühl, dass es selten so spezifisch ist, dass es nicht irgendjemand anderem schon mal passiert sein könnte oder ganz, ganz vielen.
Und das ist ja auch einfach nicht zuzuordnen oft. Also wenn ich erzählt habe, da war irgendjemand in der fünften Klasse, dann ist es einfach, wäre ein unfassbarer Rechercheaufwand, den glaube ich, also ich glaube, solche Ultra-Fans haben wir nicht, dass die dann...
Noch nicht,
dass die dann ausgraben, wen genau wir in der fünften Klasse mal geküsst haben.
Ja. Ist vielleicht auch ganz
gut. Ist jetzt vielleicht eine Challenge. Jetzt, wo wir es gesagt
haben. Findet raus, wen Ansgar in der fünften geküsst hat.
Ja. Perfekt auch für unsere Zugriffszahlen, dann müsst ihr euch die erste Kussfolge nochmal anhören, oft anhören.
Ja.
Das ist unsere Marketingstrategie, die wir auch jetzt heute am Tag der Ehrlichkeit mal offenlegen wollen.
Ja, wer uns bei Instagram folgt, kriegt ein Foto von Ansgars Jahrbuch. Lügen ist auch einfach immer eine gute Marketingstrategie.
Ihr hattet so eine Abi-Zeitung, hattet ihr sowas?
Also wir hatten ein Abi-Buch, aber auch richtig ein Jahrbuch.
Ach so, sowas hatten wir nicht, ein Jahrbuch.
Das kam auch bei uns nur so alle 2 oder 3 Jahre raus. Es gab dann immer so Jahrbuchkomitees und mal hatten die Bock. Und dann gab es immer so 1 oder 2 Jahre, wo die halt hart keinen Bock haben und sich nicht drum gekümmert
haben. Aber hattet ihr so diese klassischen Preise am Ende in der Abi-Zeitung, in dem man dann irgendwie... Bist du irgendwas geworden?
Ich glaube, ich bin wirklich nichts geworden, ne?
No sad.
Oder?
Ja.
Ich wäre ganz knapp reichster geworden. Nein.
Am besten angezogen.
Am besten
angezogen. Am größten. Am größten. So, dass so, ja gut, genau. Da kann ich viel dafür.
Aber super. Dann hat Fridolin mich, der 2 Meter ist, hat mir ganz knapp den Preis weggenommen.
Der Blondeste war es ja auch nicht. Fuck.
Ja. Da gab es noch so einen, der YouTube-Videos macht und so wasserstoffblondiert ist. Der hat dann gewonnen.
Ist das ein YouTube-Phänomen? Wir assoziieren uns wild weg von unserem Thema. Ich assoziiere uns wild weg von unserem Thema, sorry.
Schon ein bisschen, weil ich dachte, wir könnten eigentlich geil rüberleiten.
Dann leite mal geil rüber.
Wo wir nämlich jetzt schon bei diesem Eltern- und Jugendthema sind und auch schon in Erziehung drin sind. Wir wollten gern nochmal unser altes Thema Weiße Ritter anheizen. Für die von euch, die schon etwas länger dabei sind, die erinnern ziemlich sich lange. Vielleicht, die schon wirklich fucking lang dabei sind.
In unserer Underground-Zeit, in der wir in so illegalen Clubs gespielt haben.
Ja, als wir durch eine Klorolle durch aufgenommen haben. Deswegen haben wir diese Folge auch gelöscht und würden deswegen gern nochmal über das Thema reden. Weiße Ritter. Wie würdest du jetzt Weiße Ritter definieren erstmal?
Also ich hatte den Begriff noch gar nicht so wirklich gehört, bis du ihn aufgebracht hast für den Podcast.
Ja.
Aber wenn ich mich richtig erinnere an die letzte Folge, die wir dazu aufgenommen haben, war das eben die Vorstellung, dass man als Mann eine gewisse Verantwortung hat. Also ich glaube, es richtet sich vor allem auf Frauen, aber eben irgendwie oder Kinder, Personen im eigenen Umfeld, die sich schlechter wehren können, zu beschützen. Zum Beispiel, wenn man auf der Straße angepöbelt wird oder wenn es um irgendeine Auseinandersetzung geht, die möglicherweise körperlich sein könnte, dass man dann sich da als Mann mehr einbringen sollte, weil man eine andere, also das unterstellt, man hätte eine andere körperliche Präsenz. Mhm. Gleiches gilt dann, wenn man die schwerste Umzugskiste trägt oder so.
Ja, ich glaube, ich würde, also wenn heute jemand zu mir sagt, hier kennst du Weiße Ritter, dann würde ich erstmal in so eine Underground-Nazi-White-Supremacy-Gruppe im Netz denken.
Stimmt, ja, Argument.
Darum könnten wir jetzt vielleicht nochmal sagen, dass der Begriff einfach, also ja, ich habe den damals mitgebracht, weil eine Nachbarin von uns hat das immer zu mir gesagt, weil ich halt als Kind immer ihr so nett die Tür aufgehalten habe oder ihr geholfen habe, Einkäufe hochzutragen, hat sie immer gesagt, du bist mein weißer Ritter. Sicherlich auch, weil ich so weiß war, schon als Kind. Aber ihr wisst schon warum.
Weil du immer so einen Ku Klux Klan Hoodie anhattest.
Genau.
Super.
Und das Kreuz um den Hals.
Hatte er nicht.
Hatte ich nicht.
Um das mal aufzuklären.
Um das bitte nochmal ganz unironisch zu sagen, nein, hatte ich nicht.
Hat er auch weiterhin nicht.
Nee.
Soweit ich weiß.
Nee, ich glaube nicht. Und die Frage, die wir uns damals in der Folge gestellt haben, die auch jetzt immer wieder aufkommt, ist natürlich, überwiegt der Benefit zum einen davon, vor allem jungen Männern immer beizubringen, ihr müsst für Frauen das und das machen, überwiegt es die Tatsache, dass es vielleicht dann auch aber eher Frauen beibringt, ihr müsst euch von einem starken Mann helfen lassen. Und das zweite habe ich gerade vergessen, was dann auch der andere Aspekt sein könnte, weil mein Kopf so leer ist.
Also, was ich da dran immer eher, um jetzt mal so ganz, ganz eindimensional persönlich anzufangen, also ich kann einfach das zugrunde liegende Argument, dass Männer körperlich stärker sein sollen, nicht nachvollziehen. Hm? Bin ich halt einfach nicht. Also ich hatte, das habe ich auch dir dann schon erzählt, ich hatte neulich die Situation auf der Straße, dass ich mit einer Freundin unterwegs war, die größer ist als ich und mehr Sport macht. Sie ist also deutlich, also körperlich stärker als ich. Und dann ist da, vor uns ist ein Mann, der mit zwei Krücken unterwegs war, ist hingefallen, also gestolpert und hingefallen. Und wir sind hingegangen, um ihm aufzuhelfen. Und zuerst hat die Freundin, mit der ich unterwegs war, ihm so die Hand hingehalten und er meinte so, nein, ich soll ihm aufhelfen, weil ich sei der Mann, ich sei stärker. Das war natürlich kompletter Quatsch. So, ich habe dann versucht, ihn so hochzuziehen, es hat nicht funktioniert. Und dann haben wir am Ende dem zusammen aufgeholfen, es kamen auch noch mehr Leute dazu. Aber also so, das ist so diese Vorstellung, also es ist halt einfach, also auch offensichtlich so von unserer körperlichen Präsenz her, war, also so hatte ich den Eindruck, es ist sehr klar, dass das einfach nicht stimmt, aber trotzdem war das Bild, dass irgendwie der Mann körperlich, also ein Mann körperlich stärker sein müsste als eine Frau, irgendwie bei dem Typen, der da hingefallen ist, so stark, dass er dann dachte, es ist sinnvoller, wenn ich ihn aufhebe.
Ja, ich glaube, meine Schwierigkeit dabei ist, und weshalb ich auch immer schade finde, wenn du das, oder was heißt hier schade, aber wenn jetzt zum Beispiel wir sagen, es gibt mehr Gruppen von pöbelnden Männern als pöbelnden Frauen, würdest du ja auch nicht sagen, nö, ich bin nie in einer Gruppe mit pöbelnden Männern. Aber dass du genau das bei richtig. Dem Argument so genau. gern sagst, nee, sehe ich mich nicht drin. Und das kann ich zum einen total verstehen, zum anderen sehe ich das aber halt nicht in der konsequenten Reihe damit, wie wir sonst argumentieren im Podcast. Aber deswegen meintest du ja auch, dass du hier jetzt ganz eindimensional
Genau, also das ist so die ganz platte persönliche Sache, ja. die mir dann immer einfällt. So. Mhm. Und das stimmt, also genau, das stimmt natürlich, die wenn man eine Ebene höher geht in der Abstraktion, dann ist es natürlich wahrscheinlich schon so, dass Männer im Schnitt, was weiß ich,
größeren Bizeps haben.
Sowas.
Ja.
Und dass einfach auch Formen von körperlicher Betätigung, also von Kiste tragen bis hin zu Gewalt oder Verteidigung, sehr männlich zugeordnet sind, zumindest. Mhm. Also das ist auch immer so diese Jäger- und Sammler-Idee, dass Männer ja jagen und Frauen eher sammeln gehen. Das ist eine Idee, von der ich dachte, dass sie ausgestorben ist, bis ich neulich ein paar so Männer-Ratgeber in der Hand hatte in einer Bibliothek, in der ich war, wo einfach das durchgängig immer aufgetaucht ist. Also so diese Idee, dass ja in der Urgesellschaft, was auch immer das sein soll, weiß ich nicht, das ist so eine Fiktion. Also es ist ja meistens nicht irgendwie begründet mit irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten, sondern es ist immer nur so, kennt man ja, ne? Urgesellschaft, ist ja klar.
Aber gibt es jetzt keinen RTL-2-Doku drüber, wie das genau war? Aber die waren nicht mit der Kamera da in der Urgesellschaft.
Schade.
Schade eigentlich.
Schade, wäre eine gute Reality-Show.
Ja, Urmensch gesucht.
Ja, genau. Der Super-Urmensch.
Urmensch versus Elton.
Evolution live. Oh, wer setzt sich durch?
Elton versus Urmensch. Fände ich schon wirklich gut.
Ja, aber was machen? Was sind dann die Challenges?
Wer mehr Hack isst.
Wer besser Speer werfen kann.
Ja.
Aber dann auch so.
Wer mehr Frauen die Tür aufhält.
Genau, und aber dann auch
Thema zurückgebracht. Das war elegant.
Oh, okay. Geil. Aber dann auch so Challenges, wo dann sicher Elton gewinnt, so iPhone bedienen oder so. Damit er auch eine Chance hat.
Ins Internet gehen.
Ja, genau. Jedenfalls, diese Ratgeber betonen immer sehr stark, dass ja so, dass alles eher eine männliche, also alle körperliche Betätigung, alles, was auf die Außenwelt gerichtet ist, was gestaltet nach außen, sei ja männlich. Also so dieses Klischee, und das war ein Ratgeber von so 1995 bis 2016 ungefähr, die Idee, dass eben dass der männliche Bereich sei, ist immer noch sehr stark. Und da fällt dieses weiße Ritterding möglicherweise auch rein.
Jo.
Aber ich meine, andererseits, du sagst ja, dass ich mich da nicht so drin sehe. Du erzählst dann auch immer die Anekdote aus dem Mauerpark, wo du dich auch gar nicht da drin siehst, oder? Das musst du sie erzählen. Ha, reingedrückt.
Ja, voll reingedrückt, ey. Nach der ersten persönlichen Story kann ich jetzt noch eine erzählen.
Ja, ja. Du schneidest. Ich meine...
Das stimmt.
Ganz alles wieder rausschneiden.
Cut. Ich war im Mauerpark irgendwann während der Abi-Zeit.
Das ist ein Park in Berlin, in dem...
Mauern stehen. Nein.
Viele Drogen verkauft werden.
Wo früher...
Also ein Park in Berlin.
Ja, das war die Hasenheide, so der Drogen-Hotspot. Dann haben irgendwie ist dann jeden Tag 4 Einsatzwagen von der Polizei sind in die Hasenheide gefahren und natürlicherweise sind dann die Drogendealer in den nächsten Park gegangen, nachdem die Hasenheide dann zum Familienpark wurde. Und das war dann.
Die wurde gentrifiziert.
Genau, die Hasenheide wurde von der Polizei durchgerechtsstaatlicht. Und dann war der Mauerpark dran. Und da saß ich mit Freunden im Kreis, was man halt so macht, wenn man Abi hat und nicht Abi hat, sondern noch mittendrin ist und denkt, es ist jetzt cool, hier zu sitzen und ein Corona-Eis zu trinken. Und da kam dann eine Gruppe von jungen Männern, die angefangen haben, uns zu beleidigen, zu bedrohen, keine Ahnung, uns ein Bier weggenommen haben, yada yada yada. Und es waren halt ich, ein paar Kumpels, noch eine Freundin und meine damalige Freundin, die auch aus Kreuzberg kam. Und sie war halt die Einzige, die denen Kontra gegeben hat. Und die sind dann irgendwann verschwunden und haben halt, was ich nicht gemerkt habe, weil es schon dunkel war, haben meinen Rucksack mitgenommen. Und ich habe das dann mitgekriegt und saß dann so da und war so, ach schade, dann ist wohl jetzt mein Rucksack weg. Und meine Freundin hat es dann auch gesehen und ist halt sofort aufgestanden und ist hinterher gerannt. Und ich hatte halt krass Schiss, weil ich bin ihr dann auch hinterher. Gleichzeitig wollte ich ja aber nichts weniger, als hinter dieser Gruppe von irgendwie 5 Typen hinterherlaufen, um meinen Rucksack zu verteidigen. Weil ich dachte, nee, tschüss Rucksack, war nett mit dir, so goodbye. Aber gleichzeitig wollte ich natürlich meine Freundin nicht allein lassen. Hm. Und sie hat es dann wirklich geschafft, dann es gab dann halt so einen Spot, wo die dann immer das Zeug liegen lassen, das sie nicht mehr brauchen. Und da lag dann mein Rucksack. Die haben halt dann meine Sonnenbrille und alles, was irgendwie von Werte drin war, rausgenommen und sind abgehauen. Aber sie hat mir dann halt meinen Rucksack wiedergegeben. Und das ist natürlich, was Ansgar jetzt damit meint, dass es auch umgekehrt natürlich nicht eindimensional ist, wenn wir darüber reden. Selbst wenn jemand vielleicht groß aussieht oder so aussieht, als könnte er leicht jemanden umschubsen oder so, dann heißt es natürlich noch lange nicht, dass die Einstellung auch da ist. Und so ist ja auch Zivilcourage natürlich eine große Frage von Einstellung. Und auch da gibt es natürlich zahlreiche Beispiele, wo Frauen, die in Situationen physisch krass unterlegen waren, irgendwelchen Angreifern oder so, dennoch diese Form von Courage gezeigt haben und Energie gezeigt haben, die dafür gesorgt hat, dass da sie Menschen helfen konnten und toll helfen konnten. Und es gibt auch genug Beispiele von so, was man ja auch gern jetzt hier, keine Ahnung, der Morgenpost oder so liest oder sieht dann diese Fotos oder irgendwelche Überwachungsvideos aus der U-Bahn, wo halt dann auch 4 Typen sitzen, Kopfhörer hören und so tun, als würden sie nicht mitkriegen, dass neben denen gerade einer zusammengetreten wird. Und ja, auch in die Richtung ist es natürlich mehrdimensional. Die Frage, glaube ich, aber die ich gern stellen würde, ist: Hilft es nicht dann trotzdem auch allen einfach beizubringen, weiße Ritter zu sein?
Also ich glaube, ich hatte schon so eine Argumentation in meinem Kopf vorbereitet, zu sagen, so ja, das sind jetzt 2 Anekdoten von uns, aber und dann so danach zu suchen, ob es eigentlich positive Anekdoten gibt, so quasi, ob das dieses Bild weißer Ritter nur so ein Ding ist, was so ganz unkonkret über uns schwebt, wo wir so das Gefühl haben, wir sollten dem hinterherlaufen. Was aber gar nicht tatsächlich was mit uns zu tun hat. Aber jetzt so, was du sagst, da hast du natürlich sehr recht, dass wir halt einfach konkret was damit zu tun haben und dass wir das vielleicht so drehen könnten, dass zum Beispiel man eben das Bewusstsein auch gerade als Mann haben sollte, dass man einfach in der Hinsicht auch einen Vorteil sozusagen hat gegenüber Frauen, dass man einfach seltener Opfer wird. So.
Ja.
Und dass man da dann, dass, also daraus, aus dieser Tatsache, dass man zum Beispiel, man wird nicht, es wird einem selten hinterher gepfiffen auf der Straße, man kriegt viel weniger blöde Kommentare, man wird seltener, also so, ich habe da schon die wildesten Sachen gehört von weiblichen weiblichen Personen aus meinem Freundeskreis, die dann irgendwie so in der Nacht einfach verfolgt werden, dass irgendein Typ hinter ihnen herläuft und dann sind sie so an ihrer Wohnungstür und sagen, also musst du auch herein? Und so, ja, ich gehe doch mit zu dir, so Zeug. Also was einfach mir nicht passiert ist und dir unterstelle ich mal auch nicht.
Ja.
Und dass man dafür einfach das Bewusstsein schaffen sollte, dass man eben das aus diesem Vorteil, den wir da haben, auch die Verantwortung erwächst, dann eben was dagegen zu tun, wenn man sieht, dass es jemand anderem passiert.
Ja, nur weil man selbst nicht behelligt wird, heißt es nicht automatisch, dass man sich dann vollkommen ausruhen sollte in diesem Leben, sondern natürlich ist schön wäre, wenn man gleichzeitig noch eine Aufmerksamkeit dafür hat, zu schauen, wie es den Menschen um einen herum geht. Und den Menschen, die sich vielleicht in dem Moment angreifbarer fühlen, als man selbst, der irgendwie deutlich größer ist und gerade Musik hört und dadurch völlig unangreifbar ist, ob man nicht denen irgendwie Unterstützung bieten kann.
Und das ist dann vielleicht auch das spezifisch Männliche da an dieser Weiße Ritter-Idee, dass es eben, dass man das vielleicht jungen Männern mehr beibringen muss, dass es eben... Das ist nicht, also dass zum Beispiel, wenn man allein mit einem guten Gefühl durch den Mauerpark nachts alleine nach Hause läuft, heißt es noch lange nicht, dass alle anderen auch dieses gute Gefühl haben.
Ja.
Ja.
Und ich würde jetzt, glaube ich, noch gern was sagen für die Fraktionen, die man ja auch manchmal in der Presse liest. Heißt das jetzt, ich darf einer Frau nicht mehr die Tür aufhalten? Oder heißt das jetzt, ich darf einer Frau nicht mehr einen Karton hochtragen? Oder so. Ich glaube, dass wie bei allen Interaktionen, so die zwischenmenschlich sind, natürlich darf man einer Frau die Tür aufhalten, aber man muss sich auch nicht ins Hemd machen, wenn dir eine Frau die Tür aufhält.
Ja.
Und
man muss auch nicht, wenn Mann hinter dir ist, dann wirfst du ihm ja auch nicht die Tür ins Gesicht. Also das ist ja...
Genau. Und wenn jetzt eine Frau vor dir einen Umzugskarton trägt, aber das voll super läuft... Dann muss man sich auch nicht aufspielen und ihr den Umzugskarton aus der Hand reißen und ihr irgendwas erzählen davon, dass sie sich ihr schmales Kreuz kaputt macht, wenn das einfach Bullshit ist.
Ja.
Weil das ist kein Helfen, sondern das ist halt reines eine Form von Selbstdarstellung und kann im schlimmsten Fall auch eine Form von Übergriffigkeit sein, womit einfach niemandem geholfen wird.
Ja. Darum, also es ist ja viel eher die Frage, es gibt gerade eine Lage, in der ich helfen kann, egal was für eine Person da drin ist. Also so in Leipzig unter mir hat ein älterer alleinstehender Mann gewohnt, der eben oft, den ich oft dann so zufällig, wenn ich gerade in die Uni gefahren bin oder so, gesehen habe mit Einkäufen und natürlich habe ich sie ihm hochgetragen. Also so, ich habe ihn gefragt, ob ich ihm helfen kann und dann war er immer sehr, sehr happy so. Und das würde, also so, oder? Also ich denke immer, das ist eigentlich selbstverständlich, dass man das macht, egal ob es eine Frau oder ein Mann ist, gerade irgendwie bei älteren Leuten oder so. Aber also irgendwie gibt es dann doch immer noch so diese Verknüpfung mit Geschlecht, die ich gar nicht so sehr sehe.
Ja, Gentleman.
Ja, genau.
Ja.
Weil meine Mitbewohnerin in Leipzig hat ihm auch die Einkäufe hochgetragen. Also es war so gar kein...
Mhm.
Weil es für uns kein Ding war und für ihn halt viel mehr... so eine Arbeit in den dritten Stock zu kommen mit Tüten. So.
Ja. Und deswegen, vielleicht sollten wir dann auch von dem Begriff Weiße Ritter wegkommen. Sollten wir eh, weil der so ein bisschen kritisch ist. Aber überlegt euch doch mal selber Begriffe, wie man es nennt, ob es jetzt einfach nur nett sein zueinander, beziehungsweise in härteren Fällen Zivilcourage nennen, was ja beides geschlechtslos ist.
Ja.
Und dann sind vielleicht auch alle happy.
Finde ich auch.
Wir haben noch eine Rubrik für euch, die wir letzte Woche völlig vergessen haben.
Richtig.
Was für ein Glück, dass ich noch dran gedacht habe. Und zwar haben wir...
Männlichkeit der Woche!
Da ist sie wieder. Ich hab was. Und zwar ist es, also ich, mir ist es schon seit ein paar Jahren aufgefallen und ich dachte mir so, ah, da kommt ein Trend auf uns zu. Und jetzt ist der Trend, habe ich das Gefühl, schon in so Hipsterkreisen stabil angekommen und wird sich, glaube ich, weiter ausbreiten. Und deswegen ist meine Männlichkeit der Woche Nagellack.
Nagellack?
Also nicht den Eindruck, dass sich das gerade epidemieartig fast wie Corona ausbreitet unter Hipster-Männern.
Dass die Nagel, also was ich schon vor Jahren immer mal gesehen habe, ist, dass so nur der kleine Finger mit Nagellack markiert wird.
Ja.
Und da habe ich mich schon immer gefragt, ob das irgendwie irgendeine Form von Symbol für irgendwas ist. Das wollte ich schon ganz lange mal googeln. Vielleicht könnt ihr mir da einen Kommentar schreiben, ob das was bedeutet. Aber sonst, so volle Pulle, Full Throttle, Nagellack.
Ja. Ja, es gab sogar neulich auch und dann, also so, ich glaube, einer der ersten prominenten Menschen, die ich damit gesehen habe, war natürlich Lars Eidinger so, der das auch zu seiner Marke gemacht hat ein bisschen. Aber inzwischen viele, viele, viele Typen so in meinem Umfeld, die so bis 30 vielleicht sind, die haben jetzt immer mehr so, finden das immer mehr ganz gut. Und es gab auch neulich einen Aufruf von, ich google mal kurz seinen Namen.
Und Ansgar benutzt nicht Google, sondern startpage.com, möchte ich mal kurz leaken hier an unsere Männerkitsch-Community.
Das tue ich, es ist voll sinnvoll auch. Moritz Neumeier heißt der, das ist ein...
ja, den kenne ich. Der ist doch so ein Poetry-Slammer und der auch einen Podcast
genau.
hat.
Genau, hier, Wikipedia sagt Poetry-Slammer und Kabarettist.
Ah.
Der hat neulich einen Aufruf gestartet, weil er erzählt hat, sein Sohn, der glaube ich so 5 ist oder so, war, ich glaube, im Kindergarten mit Nagellack und dann wurde ihm gesagt, so, Jungs machen das nicht, er soll das lassen. Und dann meint er, hat er sich überlegt, also wenn er ihm jetzt einfach nur sagt, so, nee, achte nicht drauf, das bringt er nicht. So. Ja. Sondern er hat sich dann gedacht, so gut, dann lackiert er sich jetzt die Nägel. Und hat dann auf einen Aufruf geschickt, einen Aufruf gesagt, gemacht.
Gestartet.
Gestartet, losgetreten.
Er rief auf.
Er rief auf dazu, dass man ihm auch, das, also wenn man das macht, ihm auch Bilder schicken soll von männlich aussehenden Personen zumindest mit lackierten Nägeln. Und also so das hat irgendwie sehr reingepasst in meine Beobachtung seit ein paar Jahren, dass das immer mehr zunimmt und dass immer mehr Typen das machen.
Finde ich voll gut, weil das ja auch meine Männlichkeit der Woche ist, die irgendwie so einen positiven Twist ja auch hat,
ja,
oder?
Ja, genau. Es sind nicht immer so Bashing.
Bäh.
Männlichkeit abschaffen.
Ja, genau. Meine Männlichkeit der Woche ist, ich war letztens mal wieder im Supermarkt, um mir Duschgel zu kaufen und da ist mir aufgefallen, dass es wirklich, und das habe ich bisher nur bei der Männerduschgel-Abteilung gesehen, dieses 2-in-1, Haare und Körper.
Ja.
Und das ist meine Männlichkeit der Woche. Das
Mehrere
Sachen in eins. Und da hat gerade die Duschgel, hier, wie heißt es da, Lobby, hat einfach mal entdeckt, der gemeine Mann will nicht Shampoo und für Körper, der will, dass es einfach so von den Haaren so runterläuft, den Körper runter und dann müssen sie da einmal Wasser rüber brausen und bam, in 3,5 Minuten ist einmal durchgeduscht mit einem Duschgel.
Ich habe auch immer den Eindruck, dass solche Angebote so eigentlich auch die Männlichkeit so ein bisschen unterlaufen immer, weil es gibt dann, man etabliert so dieses 100-in-1 Produkt hat dann da aber auch so ein Peeling drin oder so, was viele Männer nicht drauf kommen würden, dass man das benutzen kann. Aber wenn es eben in der Bodenwischen, Haare waschen, Abflussreiniger-Kombination mit drin ist, dann nimmt man das eben so mit und dann schafft man so ein Bedürfnis irgendwie danach. Das ist so. Also so auch, also DM hat ja jetzt so extra so ein Männerregal.
DM ist ausverkauft.
DM komplett.
DM ist leer. DM ist Geschichte.
Ja.
Die haben den Coronavirus ausgesetzt. Die sind jetzt einfach reich und haben sich zur Ruhe gesetzt.
Geil. Aber die haben so ein Männerregal jetzt mit Kosmetikprodukten. Ich finde das immer nicht. Ich muss immer noch mal länger suchen, weil ich immer dann bei Haarpflege gucke. Aber dann ist es da gar nicht, sondern es ist alles ein Männerregal.
Mhm.
Und weil das dann irgendwie alles so männlich aussieht, kaufen, glaube ich, dann Leute auch irgendwie so irgendwelche...
Nagellack.
Ja, genau. Nee, aber so Feuchtigkeitscremes für abends speziell oder so. Also ich glaube, dass man einfach, indem man so draufschreibt, so hier Männer-Testosteron oder so, dann kaufen die Leute Zeug, von dem sie noch vor ein paar Jahren dachten, das ist eigentlich nur für Frauen.
Ich habe letztes Jahr zum Geburtstag auch ein Hautpflegeset gekriegt mit den Worten, ich werde ja nun mal einfach nicht jünger.
Du musst schon was machen gegen deine Falten.
Ja, es wird langsam eng. Darum, ja, ich habe jetzt auch die Morgen-, Mittags- und Abends-Tinktur.
Hervorragend.
Für guten... mir fällt das Wort nicht ein, darum pfeife ich jetzt einfach so dreckig ins Mikrofon.
Cool.
Sex.
Achso. Ach, dieses Wort. Ja.
Und damit verabschieden wir uns diese Woche.
Mit Sex?
Mit Sex? Finde ich schon.
Super.
Nett, dass ihr reingehört habt.
Wir sehen uns in Leipzig bald, weil die Buchmesse in Leipzig ist zwar abgesagt, aber wir sind das Ersatzprogramm. Wir retten Leipzig.
Ja.
Am 12. Was haben wir für einen Monat? März?
Bravo.
Ey, lieber März vergessen als Sex.
2020.
2020. Also schon bald sind wir in Leipzig und haben ein kleines Literaturspezial vorbereitet.
Also ihr alle, die jetzt mit euren Buchmessen-Tickets und ohne Plan in Leipzig gestrandet sein werdet.
Schluchzend.
Und
aber gesund, ohne Coronavirus.
Aber gelangweilt. Kommt doch einfach dann am 12.03. in die Warte für Kultur und Debatte um 20 Uhr, beziehungsweise um 19 Uhr ist Einlass, und hört uns zu, wie wir unser Literaturspezial machen.
Das wird sehr speziell.
Das wird extrem speziell.
Und sehr literarisch. Wir sind aufgeregt, ich hoffe, ihr auch. Und wir hören uns bald.
Ciao.